SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Social Media ist schlecht für Kinder und bedenklich für Heranwachsende. Das belegen zahlreiche Studien. In Deutschland wird deshalb über ein Verbot von Instagram, TikTok und Co. bis 16 oder zumindest bis 14 diskutiert. Nun hat Meta-Chef Mark Zuckerberg, zu dessen Konzern Instagram und Facebook gehören, in Los Angeles in einem wegweisenden Prozess vor Gericht ausgesagt. Es geht um das Suchtpotenzial von Social Media. Zuckerberg verteidigte Instagram und deren Umgang mit jungen Nutzern. Aus Los Angeles berichtet unsere Korrespondentin Antje Sieb.
Kinder unter 13 sollen Instagram nicht nutzen, tun es aber trotzdem. Dass Fortschritte bei der Altersüberprüfung lange gebraucht hätten, bedauere er, sagte Meta-Chef Mark Zuckerberg. Dokumente aus dem Prozess deuten darauf hin, dass Instagram selbst die Nutzerzahlen bei unter 13-Jährigen zeitweise auf 4 Millionen schätzte. Man wolle aber nicht die Zeit, die Menschen auf Instagram verbringen, maximieren, sagte Zuckerberg laut Presseberichten. Stattdessen versuche man, die Plattform möglichst nützlich zu gestalten. Die heute 20-jährige Klägerin sagt, sie sei schon als Kind auf Social Media aktiv gewesen und beschuldigt Plattformen wie Instagram oder YouTube, sie abhängig gemacht zu haben. Das habe auch psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen gefördert.
Bundeskanzler Friedrich Merz befürwortet ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche. Diese würden vermehrt KI-Videos und Fake News ausgesetzt, sagte Merz beim politischen Aschermittwoch in Trier.
5,5 Stunden beschäftigt sich heute ein 14-jähriger Junge oder ein 14-jähriges Mädchen im Durchschnitt am Tag mit diesen Bildschirmen. Wollen wir es zulassen, dass unsere Gesellschaft auf diese Art und Weise nach innen und im Inneren zersetzt wird und in dieser Art und Weise unsere Jugend, unsere Kinder gefährdet werden? Wir müssen uns mit dieser Frage beschäftigen, weil es sind die Feinde unserer Freiheit, die Feinde unserer Demokratie, die Feinde einer offenen und freiheitlichen liberalen Gesellschaft.
Der Kanzler und CDU-Bundesvorsitzende räumte ein, er habe vollkommen unterschätzt, was über Algorithmen und künstliche Intelligenz an gezielter und gesteuerter Einflussnahme von innen und außen möglich sei. Außerdem sprach sich Merz für eine Pflicht aus, in sozialen Netzwerken seinen richtigen Namen und keine Pseudonyme zu verwenden. Bundeskanzler Merz erwägt außerdem, die Gesetze gegen Vetternwirtschaft bei Abgeordneten zu verschärfen. Merz sagte den Zeitungen der neuen Berliner Redaktionsgesellschaft, angesichts des Ausmaßes des Missbrauchs werde man möglicherweise nicht um gesetzliche Regelungen herumkommen. Hintergrund sind die Vetternwirtschaft-Vorwürfe gegen die AfD. Dort beschäftigen einige Abgeordnete Angehörige anderer AfD-Abgeordneter. Bisher dürfen Parlamentarier nur keine eigenen Verwandten, Partner oder Ex-Partner auf Kosten der Steuerzahler anstellen. Merz bezeichnete die AfD als geprägt von einer tief verankerten Filz- und Vetternwirtschaft. Nach einem großen Cyberangriff auf die Deutsche Bahn ist weiter unklar, wer hinter der Attacke steckt. In den vergangenen beiden Tagen gab es massive Störungen in der App und auf der Webseite der Bahn. Johannes Zuber berichtet.
Zwischenzeitlich funktionierte die digitale Fahrplanauskunft nicht. Tickets konnten in der App nicht abgerufen oder gebucht werden. Kundendaten seien aber nicht geklaut worden, teilte die Bahn mit. Die Chefin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Plattner, bezeichnete den Cyberangriff als ungewöhnlich groß angelegt. Sie sagte dem WDR, es habe sich um eine sogenannte DDoS-Attacke gehandelt. Dabei haben Milliarden Anfragen pro Minute die Server der Bahn teilweise lahmgelegt.
Das geplante deutsch-französische Luftkampfsystem FCAS steht auf der Kippe. Seit rund 10 Jahren laufen die Planungen unter anderem für einen neuen europäischen Kampfjet. Verteidigungspolitikerin Sarah Nanni von den Grünen bezeichnete das drohende Aus im ARD-Interview als Niederlage für Bundeskanzler Friedrich Merz. Aus dem Hauptstadtstudio berichtet Mario Kubina.
Merz sei als Europakanzler angetreten, so Nanni. Und wörtlich, das, was er sich vorgenommen hat, hat er nicht geschafft. Ein Signal der Schwäche gegenüber Russland sei das, aber auch gegenüber den USA. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion geht ebenfalls davon aus, dass das Projekt in der ursprünglich geplanten Form vom Tisch ist. Also als deutsch-französischer Kampfjet, begleitet von Drohnen und digital vernetzt. Thomas Erndl fordert jetzt schnell Klarheit zu schaffen, auch um den Weg für eine Zusammenarbeit mit anderen Ländern freizumachen. Die FCAS-Planungen laufen seit fast 10 Jahren. Doch die beteiligten Industrieunternehmen haben sich verhakt. Hinzu kommen unterschiedliche Anforderungen. Frankreich will einen Kampfjet, der auf Flugzeugträgern landen und Atomwaffen tragen kann. Deutschland hat weder solche Waffen noch Flugzeugträger.
Italien muss Schadenersatz für die monatelange Festsetzung des Rettungsschiffes Sea-Watch 3 zahlen. Nach einem Urteil stehen der Organisation Sea-Watch 76.000 Euro zu. Aus Rom berichtet unser Korrespondent Ivo Maruschik.
2019 hatte das Schiff unter Kapitänin Carola Rakete gegen eine Anordnung der Behörden im Hafen der Insel Lampedusa angelegt. Die Sea-Watch 3 hatte zu diesem Zeitpunkt noch 42 Migranten an Bord. Kapitänin Rakete wurde unter Hausarrest gestellt und das Schiff fast ein halbes Jahr festgesetzt. Das entsprach nicht dem Gesetz, urteilte das Gericht jetzt. Die rechtsgerichtete italienische Regierung reagiert mit scharfen Angriffen auf die Justiz. Regierungschefin Meloni erklärte, die Entscheidung mache sie sprachlos und Matteo Salvini, damals Innenminister, heute für Verkehr zuständig, nannte das Urteil unglaublich und eine Belohnung dafür, dass ein Verbot der Regierung durchbrochen wurde. Sea-Watch betont, dass an Italiens Stränden immer noch die Leichen ertrunkener Migranten angespült werden. Die Regierung bekämpfe aber Rettungsorganisationen, statt weitere Tragödien zu verhindern.
Nach Baden-Württemberg. Die scheidende grün-schwarze Landesregierung hat in ihrer Regierungszeit etwa 80% ihrer Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag von 2021 begonnen oder mindestens teilweise umgesetzt. Das ist das Ergebnis einer Recherche des SWR Data Lab zusammen mit der Uni Leipzig. SWR-Reporterin Katharina Forstmeier mit den Einzelheiten.
Über 400 Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag hat das Rechercheteam überprüft. Ungefähr jedes fünfte davon wurde demnach verschoben, gar nicht erst begonnen oder ist gescheitert. Das sind ungefähr 80 konkrete Vorhaben. Zum Beispiel hätten dieses Jahr alle Orte im Land zwischen 5 Uhr und Mitternacht mit Bahnen oder Bussen angebunden sein sollen. Diese sogenannte Mobilitätsgarantie wurde aber verschoben. Die Regierung nennt mehrere Gründe, warum Vorhaben nicht erfüllt wurden. Fehlendes Geld und Personal, unerwartete Ereignisse oder andere Prioritäten. Einen Großteil der Vorhaben, nämlich ungefähr 80%, hat die Landesregierung aber teilweise oder komplett umgesetzt oder zumindest begonnen. Bei der anstehenden Landtagswahl dürfen zum Beispiel zum ersten Mal unter 18-Jährige wählen.
Der islamische Fastenmonat Ramadan hat begonnen. Eine wichtige Zeit für schätzungsweise 5,6 Millionen Muslime in Deutschland, davon 800.000 in Baden-Württemberg und rund 200.000 in Rheinland-Pfalz. Bis zum 19. März werden Muslime zwischen Morgendämmerung und Sonnenuntergang fasten. Cüneyt Özerdali berichtet.
Essen, Trinken und Genussmittel sind für jeden gesunden Muslim tagsüber tabu. Kinder, schwangere und stillende Frauen, reisende und kranke Menschen sind vom Fasten befreit. Der Koordinationsrat der Muslime schreibt in seinem Grußwort, das Fasten schärfe das Bewusstsein für Maß, Geduld und die Bedürfnisse anderer. Traditionell feiern Muslime das allabendliche Fastenbrechen in der Gemeinschaft, im Familien- oder Freundeskreis. Viele Moscheegemeinden laden auch zum öffentlichen Fastenbrechen ein. Dabei sind auch Menschen anderer Religionen willkommen.
Bei den Olympischen Winterspielen hat es gestern eine deutsche Medaille gegeben. Die Langläuferinnen holten Bronze im Teamsprint. Aus dem ARD-Olympiateam berichtet Achim Scheu.
Coletta Ritzek und Laura Gimler sorgten gestern für die einzige deutsche Medaille. Beide freuten sich riesig über Bronze. Enttäuschend war der Tag für die deutschen Biathletinnen, die in der Staffel nur auf Platz 4 kamen. Genauso wie Snowboarderin Annika Morgen im Slopestyle. Auch Skirennfahrerin Lena Dürr verpasste im Slalom dramatisch eine Medaille. Und die deutschen Eishockeymänner erlebten einen Debakel bei der 2:6 Niederlage im Viertelfinale gegen die Slowakei. Heute peilen dann die nordischen Kombinierer im Teamwettbewerb eine Medaille an. Genauso wie Eisschnellläufer Finn Sonnekalb über 1500 Meter. Er war zuletzt aber krank. Außerdem wollen die deutschen Skibergsteiger bei der olympischen Premiere im Sprint für eine Überraschung sorgen.
Und noch Fußball in der Champions League. Der Männer hat Bayer Leverkusen am Abend das Playoff-Hinspiel bei Olympiakos Piräus mit 2:0 gewonnen. Bayer Leverkusen hat damit gute Chancen, ins Achtelfinale einzuziehen. In der Europa League, da spielt heute Abend der VfB Stuttgart in Glasgow bei den Celtic Glasgow.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es ist oft stark bewölkt, ab und zu fällt Regen im Bergland, auch Schneeregen oder Schnee. Zwischendurch ist es aber auch mal trocken. Die Höchsttemperaturen heute 0 Grad im Westerwald, 1 Grad rund um Crailsheim, 8 Grad in der Vorderpfalz und bis 11 Grad im Raum Freiburg.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Wer führt die neue Landesregierung in Baden-Württemberg an? Die Weichen dafür werden am 8. März bei der Landtagswahl gestellt. Etwa 7,7 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, die Sitzverteilung im Stuttgarter Landtag neu zu bestimmen. Im jüngsten Baden-Württemberg-Trend von Infratest DIMAP im Auftrag des SWR liegt die CDU vorn, gefolgt von den Grünen. Die beiden Parteien könnten laut der Umfrage mit 52% rechnen und bequem miteinander weiterregieren, unter umgekehrten Vorzeichen allerdings. Was laut Baden-Württemberg-Trend ebenfalls feststeht, ist, dass die AfD als stärkste Oppositionskraft aus der Landtagswahl hervorgehen dürfte. Sie kommt dann auf 20% in dieser Umfrage. Ihr Spitzenkandidat ist der Co-Chef in Baden-Württemberg, Markus Fronmeier, der sich selbst Ministerpräsidentenkandidat nennt. Und Fronmeier hat angekündigt, er komme nur dann in den Landtag von Baden-Württemberg, wenn er auch Ministerpräsident wird. Wenn nicht, bleibe er im Bundestag, wo er für die AfD für den Wahlkreis Böblingen sitzt. Felix Krückekoll aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart stellt Markus Fronmeier vor.
Markus Fronmeier verspricht beim Wahlparteitag im vergangenen November volles Engagement für die Landtagswahl.
Ich werde jeden Tag, jede Stunde, jede Minute vollen Einsatz dafür geben, mit eurer Unterstützung, dass wir ein Ergebnis einfahren, dass am Abend der Wahl wirklich dieser blaue Balken durch die Decke schießt und die Altparteien ihr blaues Wunder erleben.
Für den Landtag selbst kandidiert Fronmeier nicht. Er werde sein Bundestagsmandat nur dann aufgeben, wenn er Ministerpräsident in Baden-Württemberg wird. Die Parteien im Landtag schließen eine Zusammenarbeit mit der AfD aus. Sie wird vom Landesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall bearbeitet. Markus Fronmeier ist verheiratet, hat zwei Kinder und ein abgebrochenes Jurastudium. Der Mitdreißiger war lange der Scharfmacher seiner Partei. Vor knapp 10 Jahren als Bundesvorsitzender der Jungen Alternative wetterte er in Erfurt gegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik.
Ich sage diesen linken Gesinnungsterroristen, diesem Parteienfilz ganz klar, wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird aufgemischt, dann wird wieder Politik für das Volk und zwar nur für das Volk gemacht. Denn wir sind das Volk, liebe Freunde.
Provozieren, polarisieren, das war lange seine Rolle als Bundesvorsitzende der Jungen Alternative, die der Verfassungsschutz 2019 zum rechtsextremistischen Verdachts- und die AfD selbst zum Prüffall erklärte. In den Landtag wurde er 2016 nicht gewählt, dafür zog Fronmeier 2017 in den Bundestag ein, mit gerade mal 26 Jahren. Die frühere AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petri machte ihn zu ihrem Pressesprecher, nannte ihn ihren Kampfzwerg. Petri ging, Fronmeier blieb und machte den gleichen Job für Alice Weidel. 2022 übernahm Fronmeier gemeinsam mit Emil Senze den Landesvorsitz in Baden-Württemberg. Er gilt als Weidelsmann im Südwesten.
Liebe Parteifreunde, das Ordnungsamt macht in diesem Moment dicht und lässt niemanden herein.
Dann der Chaos-Parteitag in Rottweil Anfang 2023.
So, wir würden jetzt erstmal. Markus, bitte nimm mir das Mikro nicht weg. So läuft
Streit auf offener Bühne. Der alte Landesvorstand wehrt sich gegen die Abwahl. Am Abend sind alte Widersacher Weidels aus dem Weg geräumt. Ein neuer Vorstand steht. Die Partei im Südwesten professionalisiert sich. Markus Fronmeier pflegt gute Kontakte nach Moskau. Auch im Bundestag wird ihm immer wieder vorgeworfen, zu Lasten Deutschlands russische Interessen zu vertreten. Eine angekündigte Russlandreise hatte er zuletzt verschoben.
Ich schaffe das einfach zeitlich und organisatorisch nicht im Frühjahr. Es wird auch mal wieder einen Austausch auf dieser Ebene geben. Ich halte es auch für richtig und wichtig.
Markus Fronmeier, Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl am 8. März in Baden-Württemberg. Das ist die SWR Aktuell-Serie in dieser Woche und morgen zum Abschluss stellen wir Ihnen den SPD-Spitzenkandidaten Andreas Stoch vor.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
In Washington trifft sich heute zum ersten Mal der von US-Präsident Donald Trump gegründete sogenannte Friedensrat. Im Mittelpunkt steht die Zukunft des Gazastreifens. Nina Barth.
US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Mitgliedstaaten seines sogenannten Friedensrates hätten mehr als 5 Milliarden Dollar zum Wiederaufbau des Gazastreifens zugesagt. Das wird er heute nun offiziell verkünden. Außerdem wollten sie Tausende von Mitarbeitern für internationale Stabilisierungs- und Polizeikräfte für das Gebiet bereitstellen. Möglicherweise teilt Trump dazu heute weitere Details mit. Der Friedensrat soll dafür sorgen, dass die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas Bestand hat und schrittweise in eine Nachkriegsordnung überführt wird. Trump hat aber erklärt, der Friedensrat solle in Zukunft auch andere globale Konflikte lösen.
Im Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten Südkoreas, Yoon, wird heute das Urteil erwartet. Yoon hatte im Dezember 2024 während eines Haushaltsstreits überraschend das Kriegsrecht verhängt. Er ließ die Nationalversammlung militärisch abriegeln. Südkorea geriet in eine monatelange Staatskrise. Yoon werden Aufstand und Machtmissbrauch vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe. Der Wahl-O-Mat für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz geht am Vormittag um 10.30 Uhr online. Das Portal wurde von der Landes- und der Bundeszentrale für politische Bildung entwickelt. Thomas Nettelmann.
Der Wahl-O-Mat ist ein Angebot, das dabei helfen soll, herauszufinden, welche der zur Wahl stehenden Parteien der eigenen politischen Haltung am nächsten kommt. Alle 12 Parteien, die bei der Wahl antreten, sind darin vertreten. Der Wahl-O-Mat funktioniert über 38 Thesen, die von Wissenschaftlern, Jungwählern und Experten erstellt wurden. Nutzende beantworten die Thesen und können ihre Antworten anschließend mit den Positionen der Parteien vergleichen. Auf Basis der Antworten errechnet der Wahl-O-Mat die Übereinstimmung mit den Parteien. Der Wahl-O-Mat bietet keine Wahlempfehlung, sondern dient lediglich als Orientierungshilfe.
Anlässlich des 6. Jahrestags des rassistischen Anschlags von Hanau finden dort heute mehrere Gedenkveranstaltungen statt. Erstmals gibt es in diesem Jahr kein zentrales Gedenken. Heiko Schneider.
Nach Angaben der Stadt wollen Vertreter der Stadt- und Landespolitik am Vormittag an den Tatorten Blumen und Kränze niederlegen. Reden soll es keine geben. Den ganzen Tag über gedenken Hinterbliebene der Opfer des Anschlags an Gräbern auf Friedhöfen in Hanau, Offenbach und Dietzenbach. Dort sind auch Gedenkgebete geplant. Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Deutscher in Hanau 9 Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. Inzwischen ist ein Überlebender des Anschlags gestorben.
Vor der Kammer für Handelssachen am Landgericht Heilbronn beginnt heute ein Verfahren gegen den Discounter Lidl. Die Verbraucherzentrale Hamburg hatte Lidl wegen einer Rabattaktion verklagt. Die Angebotswerbung sofort dauerhaft 500 Produkte günstiger sei wettbewerbswidrig und führe Verbraucher in die Irre, heißt es in der Klageschrift. Lutz Heiser.
Aus Sicht der Verbraucherschützer entstehe durch die Werbekampagne der Eindruck außergewöhnlicher und nachhaltiger Preissenkungen. Diese seien aber nicht ausreichend belegt worden. Teilweise seien Produkte zuvor nur kurzfristig günstiger gewesen oder bereits zu ähnlichen Preisen angeboten worden. Verbraucherinnen und Verbraucher könnten so glauben, dauerhaft zu sparen, obwohl es sich nur um die üblichen Preissenkungen handle, so die Verbraucherzentrale. Der Discounter selbst wollte sich zu dem Verfahren vorab nicht äußern.
Und noch ein Prozess heute, dessen Urteil Signalwirkung für Alpinisten haben dürfte. Vor dem Landesgericht in Innsbruck muss sich ein 36-jähriger Bergsteiger aus Salzburg verantworten. Ihm wird grob fahrlässige Tötung vorgeworfen. Er wollte im Januar des vergangenen Jahres gemeinsam mit seiner 33-jährigen Freundin auf den Großglockner klettern. Doch die Frau ist unter tragischen Umständen knapp unterhalb des Gipfels erfroren. Andreas Bachmann.
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann insgesamt 9 Fehler vor. Unter anderem sei seine Partnerin zu unerfahren gewesen, zudem mit ungeeigneten Schuhen unterwegs. Mehrfach soll Hilfe angeboten worden sein. Ein Hubschrauber der Alpinpolizei kreiste über dem Berg. Anrufe und eine Nachricht mit der klaren Frage, braucht ihr Hilfe, ja oder nein, blieben unbeantwortet. Gegen 2 Uhr nachts soll der Mann seine Freundin unterhalb des Gipfels zurückgelassen haben, ohne sie ausreichend vor Wind und Kälte zu schützen. Der Angeklagte bestreitet ein Fehlverhalten. Es gilt die Unschuldsvermutung.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Bundespolitikerdichte in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist wegen der anstehenden Landtagswahlen gerade enorm hoch. Umweltminister Carsten Schneider tourt heute beispielsweise durch Baden-Württemberg. Und von seinem Besuchsprogramm könnten Schneiders SPD, aber auch andere Parteien etwas mitnehmen, findet Chris Berdrow.
Schneider besucht unter anderem den Antonihof in Bad Dürrheim zwischen südlichem Schwarzwald und Schwäbischer Alb. Im angeschlossenen Bio-Lädele könnte der SPD-Mann politische Erfolgsrezepte in einem Getreide entdecken. Im Lädele gibt's nämlich den Nackthafer. Der Gute steht ein bisschen da wie die SPD in Baden-Württemberg. Im Schatten von anderen. Den Haferflocken zum Beispiel, selbst die Hafergrütze ist gefragter. Dabei bringt der Nackthafer viel Potenzial mit. Der Kern gilt als besonders schmackhaft und nährstoffreich. Seine Schale verliert er beim Dreschen ohne großen Aufwand ganz von allein. Zack, Hülle weg. Eine Nackthafer-Politbotschaft also, weniger Schale, mehr Kern. Die Pflanze ist außerdem widerstandsfähig und kommt mit kargen Böden klar. Nackthafer-Politbotschaft, im Gewächshaus kann jeder glänzen, wahre Sieger stehen auch bei Gegenwind auf dem Acker. Fairerweise sei gesagt, der Nackthafer hat auch seine Nachteile. Er tut sich schwer mit der Wirtschaftlichkeit, ist weniger verbreitet und deshalb seltener im Handel. Da ist es wieder das SPD-Problem in Baden-Württemberg.
Anmerkungen waren das von unserem Hauptstadtkorrespondenten Chris Berdrow.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.